Das normal, abgesehen von der Boombox. Und ja, dieser Ort hier, mit dem habe ich mich natürlich mal ein bisschen beschäftigt. Bauer, warum baust du eine Kapelle? So wurde hier der Herr Verostelle gefragt. Die Münsterland-Zeitung berichtete aus dem Jahr 2012 zur Einweihung dieser Kapelle. Der Bauer Verostelle hat sich schon ungefähr seit 1967 mit dem Gedanken herumgeschlagen. Bis dahin hat er den einzigen Urlaub gemacht, also ein Bauer macht ja nicht so häufig Urlaub, und er ist damals nach Eslohe, das liegt im Sauerland, gefahren, und irgendwie kam ihm dann die Idee. 1982 ist er nach Mahl gekommen, zum 70. Geburtstag seines Vaters legt er ein Gelübde ab. Kinder, ne? Also ich schwöre, das und das zu tun. Zum 100. Geburtstag seines Vaters, egal ob er den erleben würde oder nicht, hat er gesagt, okay, bis dahin soll eine Kapelle stehen. Eben diese. So jedenfalls fasste es die Presse zusammen. Verostelle sagt, Gott war immer mit uns. Das war sein Motto. Dieser Satz gab ihm und seiner Familie für Lebensjahrzehnte Kraft, obwohl die Familie nicht gerade gesegnet war mit einer guten Zeit. Es gab viel Leid in der Familie, unter anderem auch seine damals schwer kranke und schon aufgegebene Frau. Und seinerzeit fuhr die ganze Familie nach Kevela, eins der Kindersten. In Kevela, dort den berühmten Wallfahrtsort, da betete man dann auch um die Gesundung der Frau natürlich. Und da verfestigte sich die Kapellenidee. Und Verostelle hat gesagt, wir bauen eine Kapelle, die so aussieht wie die in Kevela. Wer die schon mal gesehen hat in Kevela oder da war, da sieht man die Ähnlichkeiten von der Form her, wie das gestaltet ist. Natürlich hat man in Kevela ungefähr 400 Jahre gewerkelt, und ich weiß nicht, wie diese Kapelle im Jahr 2424 aussieht, aber vermutlich etwas anders als heute, könnte ich mir vorstellen. Die Optik so einer Kapelle oder einer Kirche war aber für die alten Baumeister nie einfach mal so, wir bauen was, nie nur eine Gestaltungsfrage, sondern sie sollte immer auch die Nähe Gottes dokumentieren und das in Steine umgesetzt. Nun heißt diese Kapelle aber nicht Kapelle zur Nähe Gottes, sondern, wer weiß es, nach Kevelaer Vorbild heißt das Ganze Marienkapelle zur Trösterin der Betrübten. Marienkapelle zur Trösterin, zur Trösterin der Betrübten. Damit sind wir irgendwie durch die hier nicht vorhandene Hintertür zu einem evangelischen Problem gekommen. Während in der langen katholischen Tradition es tausende von Heiligen gibt, die verehrt werden, stellen sich für evangelische Christen, die allermeisten vielleicht sind es sogar noch oder waren es mal, besondere Fragen. Was ist das eigentlich ein Heiliger? Sind Heilige eine besondere Kategorie von gläubigen Toten? Was unterscheidet normale Tote von Heiligentoten? Sind Heilige als himmlische Wesen so etwas wie, na sagen wir, Engel zweiter Klasse? Wie viel Macht haben Heilige als Angestellte der himmlischen Welt? Um uns herum sie zu einigen. Sind sie nur für die kleinen Wunder zuständig? Darf man aber Heilige überhaupt anbeten, wenn Gott allein der Heilige ist? Kommt unsere Hilfe nicht direkt vom Herrn, wie wir oft sagen? Und wenn es Heilige gibt, dann gibt es noch bestimmt auch Unheilige, oder? Heute Morgen ist viel zu wenig Raum und Zeit, und wahrscheinlich haben wir auch gar keinen Bock darauf, solange die zuzuhören, bis die Fragen beantwortet sind. Einige Überlegungen aber dazu, die nur angerissen werden. Die Geschichte der Evangelischen beginnt mit einer heiligen Frau, nämlich mit der Oma von Jesus, genannt Anna, der Ehefrau eines unbekannten Joachim. So hieß er wirklich. An vielen Orten in Deutschland wird sie verehrt und bietet sogar nicht selten Anlass für Volksfeste, so zum Beispiel, wer es kennt, das Anna-Fest in Forchheim. Bayern, Oberfranken. Ein kurzer Blick in die Geschichte der Heiligen. An einem strahlenden Julimorgen machte sich einst ein junger Mann von Mansfeld nach Erfurt in Thüringen auf. Zwischendurch hatte er mit dem einen oder anderen Fuhrwerk ein paar Kilometer zurückgelegt für diese nicht geringe Strecke und mangels ÖPNV und Deutsche Bahn musste man einen ganzen Teil zu Fuß gehen. Naja, heute auch trotzdem. Ne? Wir schreiben übrigens das Jahr 1505. Der 22-jährige Student der Rechtswissenschaft wollte vom Wohnort seiner Eltern, die er dort besuchte, zurück an die Uni Erfurt. Nur noch 2 Stunden trennten ihn von dem Ziel, nahe des kleinen Dörfchens Stotternheim in Thüringen, kam es zu einem heftigen Unwetter, ja zu einem lebensbedrohlichen Unwetter, wie es uns ja auch so heutzutage bekannt ist. Obwohl über den Klimawandel redete man damals noch nicht. Jedenfalls zuckten Blitze, sinnflutartiger Regen prasselte nieder und dieser Mann hatte richtig Todesangst. Die Notrufnummer 112 war wie üblich in solchen Fällen nicht besetzt bzw. überlastet. Und dann machte er das, was nicht unüblich ist, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Auch heute noch, egal in welcher Lage. Man wendet sich verzweifelt an himmlische Mächte. Heilige Anna, hilf! So ruft er in Todesangst aus und fügt noch ein Gelübde hinzu, falls Anna ihn da raushauen sollte. Heilige Anna, hilf! Ich will ein Mönch werden. Aber anders als bei Menschen, die wie üblich vergessen nach ihrer Rettung diese Schulstunde, notlehrt beten, so heißt die Stunde, denkt er immer noch an seine Gelübde und er hält es ein. Und das, obwohl ihm klar war, dass dieser Entschluss sein Leben auf den Kopf stellen würde. Zur heiligen Anna änderte dieser Mann aber, das ist übrigens mit bürgerlichem Namen Martin Luther, seine Meinung. Als er vom Juristen zum Bruder Martin wurde und sich intensiv mit der biblischen Botschaft auseinandersetzte, Luther erkennt, dass Christen allgemein durch Christus und den Geist Gottes geheiligt werden. 1. Korinther 6, Vers 12. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Mehr als 50 Mal werden Menschen wie du und ich im Neuen Testament als heilig bezeichnet. So beten wir ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis Gemeinschaft der Heiligen. Was aber machen wir nun mit den verehrten Heiligen der Kirchengeschichte? Luther will sie keineswegs beseitigen oder vergessen. Sie waren und sind besondere Menschen, teilweise zu ihrer Zeit sogar mit göttlichem Auftrag. Aber was nicht ist anzunehmen. So heißt es im Jahr 1530 im sogenannten Augsburger Bekenntnis, das die Handschrift Luthers trägt. Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, dass man den Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch, wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf. Aus der Heiligen Schrift kann man aber nicht beweisen, dass man die Heiligen anrufen oder Hilfe bei ihnen suchen soll. Denn es ist nur ein einziger Versöhner und Mittler gesetzt zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. 1. Timotheus 2,5. Und so legt Luther dann als Grundlage des evangelischen Glaubens 4 Punkte fest. Latein war damals üblich, Solus Christus, allein Christus. Allein Jesus Christus ist die wahre Verbindung zwischen Himmel und Erde, Gott und dem Menschen. Und er hängt hier glücklicherweise gut vertreten. Sola gratia, allein die Gnade Gottes ist Grund dafür, dass unsere Sünden vergeben sind, nicht unsere eigenen Taten und Verdienste, auch nicht die Verdienste der Heiligen. Sola fide, allein der Glaube, ist die richtige Haltung Gott gegenüber. Allein durch den Glauben sind wir gerecht vor Gott, ohne alle Werke. Und schließlich sola scriptura, allein die Heilige Schrift, die Bibel, ist die Quelle der Erkenntnis Gottes. Dort finden wir Gottes Wort. Die Bibel ist die Grundlage der christlichen Lehre. Der zum reformatorischen Glauben durchgedrungene Martin Luther hätte gewiss vor Stotternheim auch heute im Gewitter noch Angst. Denn, wie sagte Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16. Und es gibt wahrlich noch ganz andere Gründe, in dieser Welt Angst zu haben, auch in unseren Zeiten. Jeder könnte als Stichwort auf einer langen Liste seinem persönlichen Leben aus der Familie ergänzen. Aber Verständnis und Hilfe für unsere Sorgen finden wir nicht bei den Heiligen, sondern direkt beim Überwinder der Sorgen, beim Überwinder der Welt. Wie allerdings geholfen wird, bleibt ein Geheimnis der himmlischen Welt, die sich selbst uns als Heilige an dieser Stelle verschließen. Wir wissen nicht, wie Gott eingreift in Jesus, wie das geht. Doch, man kann so sagen, beten hilft immer, nicht nur vor Stotternheim. Aber eine richtige Adresse sollte unser Gebet geben, denn wie sagte Bauer Berlustell, Gott war immer bei uns. Das ist wahrlich ein guter Grund und auch eine schöne Idee, eine Kapelle zur Ehre Gottes zu bauen, wo wir heute Morgen hier zusammen sind. Der Friede Gottes höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Jesu Christi. Amen. Ich möchte noch kurz beten.